Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der Bern mit Geplauder in der Plauderecke. Ich habe einen Gast da, der euch nicht ganz unbekannt ist, der war schon mal da, da hat er seine Highlights vorgestellt. Das ist der Piet, hallo Piet.
Servus, habe die Ehre.
Und der Piet und ich, wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen was mal außer der Reihe. Wir machen was Spezielles für euch mal, was eben nicht so generell aus dem Programm von Hermkes Romanboutique ist, sondern wir schauen ein wenig über den Tellerrand. Deswegen haben wir unseren Podcast Seitensprung genannt.
Genau. Es kam nämlich so, dass ich bin ein fleißiger Podcast-Hörer vor allem. Und vor einiger Zeit hat der Gerd so schön gesprochen drüber, dass ihn mal jemand gefragt hat, eine ganz reizende Dame, was sie denn tun kann, damit es im Laden besser geht. Und das fand ich ganz herzig und bewegend und habe mich da voll gefreut. Und
ja.
Dann kam es unter anderem auch auf das Thema, dass Studenten und grundsätzlich Interessierte ja alle denkbaren Bücher bei euch bestellen können.
Genau, wir haben ja das Libri-Bar-Sortiment, genau. Da sind wir angeschlossen. Bis 18 Uhr bestellt, steht das Ding am nächsten Tag bei uns im Laden. Das ist einfach unglaublich. Also es ist eigentlich
Traum.
Schneller als Amazon sozusagen sogar.
Ist wirklich der Hammer. Ja. Und also ich muss sagen, obwohl ich ja immer wieder mal mit dem Gerd drüber gesprochen habe oder ihr das sagt, ich habe auch nicht immer dran gedacht und ich finde es naheliegend, die Leute mal wieder ein bisschen dran zu erinnern, aber das auf eine witzige Art und Weise. Und nachdem wir ja sonst über Science-Fiction, Fantasy, Comics, auch über Spiele sprechen, ja, so, aber vor allem Science-Fiction-Fantasy als Ursprung des Ladens, dachte ich mir, das ist abseits des Normalen. Ja, wir gehen quasi fremd und deswegen ist es ein Seitensprung.
Genau, wir gehen fremd, deswegen ist es ein Seitensprung. So,
so kam
unsere Idee im Brainstorming. Jetzt gib uns erst einmal ganz kurz einen Überblick. Was machen wir denn da grundsätzlich?
Also wir sprechen über Bücher.
Ja.
Ich durfte mir ein bisschen Gedanken machen,
ja,
und Bernie vorschlagen, haben es gemeinsam fixiert.
Ja, ich habe dem Piet die Freiheit gelassen. Ne?
Also
meine Gäste
Dank.
Dürfen sich hier ja austoben, leben, wie auch immer.
Ich bin ja ein fürchterlicher Klugscheißer und habe als kleines Kind das auch schon oft.
Deswegen oft verstehst du dich gehört. So gut mit dem Gerd, gell?
Jawohl. Wobei wir uns natürlich erstmal immer anscheißen.
Ist ja klar, bis dann, ja, gegenseitig klug geschissen.
Doch Einigkeit nach 2 Stunden oder so rauskommt.
Ja, herrlich.
Aber um es kurz zu machen, ich wollte als Kind eigentlich immer nur 2 Sachen wissen.
Mhm.
Wie die Welt funktioniert,
ja,
und wie die Menschen funktionieren.
Ja.
Sonst,
ja,
eigentlich nichts. Und das hat dazu geführt, klar, dass man viel liest,
ja,
und viel diskutiert.
Ja.
Und da war ich als Erwachsener relativ bald frustriert, weil man gar nicht so viel wissen kann. Und während des Studiums, ich bin amtlich Philosoph und Psychologe, habe ich mich natürlich mit Erkenntnistheorie beschäftigt und auch mit Tatsachen, ja, und weniger ideologisch, sondern eher naturwissenschaftlich. Was geht eigentlich, was geht nicht? Und der Blick auf die Welt und auf die Menschen, der ist einerseits so naheliegend für jeden Einzelnen, ja, weil jeder seine eigene Meinung hat und,
ja,
ganz viele Erfahrungen. Je älter man wird, desto mehr Menschenkenntnis hat man, Halleluja, und fühlt sich dann ganz wunderbar. Aber als Psychologe und gerade als wissenschaftlicher Psychologe, der auch ein gutes Jahrzehnt gelehrt hat, sehe ich das natürlich wesentlich kritischer.
Mhm.
Und die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wie die Welt ist und wie die Menschen sind.
Mhm. Glaubst du, das liegt daran, weil sie nicht hinschauen?
Nö, das liegt daran.
Oder weil sie es nicht kapieren? Oder woran liegt
es? Dass es kaum thematisiert wird. Ja, wir sind, Wirklichkeit und Realität sind 2 völlig unterschiedliche Dinge.
Mhm.
Wirklichkeit, semantisch, die Summe der Dinge, die auf uns wirkt, und daraus entsteht für jeden Einzelnen die persönliche Wirklichkeit.
Mhm.
Und die Summe der Dinge, die man auf sich wirken lässt, durch die Medien, durch die Menschen, denen man sich aussetzt, baut eine andere Wirklichkeit zusammen. Wenn 2 Menschen zur gleichen Zeit 5 Minuten die gleiche Straße nebeneinander entlang gehen, dann haben die nach 5 Minuten, wenn sie drüber sprechen, was hast du denn gesehen die letzten 5 Minuten, wie war denn das? Nimm mal Straße in Berlin von mir aus. Ja. Das sind diverse Aufreger oder Freuer, je nachdem, wie man drauf ist. Dann können die höchst unterschiedliche Wirklichkeiten,
ja,
erlebt haben,
ja,
aber in der gleichen Realität.
Sehr, sehr spannend.
Und das führt dann auch dazu, das bringt mich zu meinem Job als Unternehmensberater, Trainer, Coach, die wenigsten Leute sind in der Lage, richtig gute, saubere Entscheidungen zu treffen. Einfach so. Die wenigsten Menschen wissen, worauf es ankommt, und haben eine balancierte Sicht der Dinge auf die Menschen und auf die Welt. Und ganz viel, worüber wir heute sprechen, hat damit zu tun. Es macht das Leben leichter, de facto.
Okay, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt gleich ein, weil wir könnten wahrscheinlich 3 Podcasts damit machen, aber wir wollen uns ja ein bisschen kurz fassen.
Ja.
In diesem Sinne, Piet, dann fangen wir mal an. Was hast du dir dann gedacht?
Also wir haben zwei Bereiche. Einmal Klassiker, missverstandene Klassiker, die oft ja sogar mit gefährlichem Halbwissen so oder auch einfach unfair, ja, und zu gering eingeordnet werden. Und dann gibt's moderne Klassiker. beide helfen dabei, die Menschen und die Welt besser zu verstehen. Der erste, den viele Menschen im Munde führen, ja, Machiavelli, machiavellistisch sein, Macht erhalten, Machtspiele, Intrigen und so weiter. Das ist für viele Menschen die böse Seite, das sind so Primärassoziationen.
Ja.
Tatsächlich, Niccolo Machiavelli, der Il Principe, der Fürst, geschrieben hat, ein wirklich lesenswertes und spannendes Buch, das war ein total lieber Mensch. Der war echt, das war ein lieber Mensch. Und der arme Sau, der ist nämlich, als zwischen den Medici und den Borgia, ja, die Fetzen geflogen sind. Und kleiner Sidestep, Italien war damals kein geeintes großes Reich, sondern ein Fleckerlteppich wie Deutschland.
Kleinere Fürsten.
Im 17., 18. Jahrhundert und so weiter. Ja. Also ein fürchterliches Durcheinander, ganz viele Machtintrigen. Und der Machiavelli eben nicht hineinverwickelt, sondern eigentlich ein braver, lieber, fast schon humanistischer Staatsdiener, der rausgeschmissen wurde, der zwischendurch im Knast war, sogar gefoltert wurde und der einfach nur Italien einen wollte und sich gedacht hat, es gibt da zwei, drei starke, tolle Personen, das eine waren Medici, und die würde er gerne unterstützen mit Vorschlägen, wie man Italien eint und Stabilität herbeiführt und wie man mit diesen unterschiedlichen Fürsten umgeht in diesem Durcheinander, um dafür zu sorgen, dass die sich die Köpfe nicht einschlagen. Das ist die Kernidee des Buches.
Okay.
Er schildert es ganz spannend und geht dabei natürlich dann auch darauf ein, wie gehe ich mit unterschiedlichsten Fürsten um? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Szenarien, Bedrohungslagen, Vorlieben, Abneigungen und so weiter um? Und das ist hochspannend. Also ein moderner Ratgeber, wie führe ich meinen Chef?
Genau, jetzt wollte ich dich jetzt mich fragen, für wen ist es jetzt das Richtige, für den Chef oder für den Angestellten?
Beide.
Sozusagen für beide. Der Chef, wie er sich richtig verhält und der Angestellte?
Für den Chef, wie erzeuge ich Stabilität in einem Reich, ja, wo ich für Menschen und auch Entscheidungen und Erfolge verantwortlich bin.
Genau. Und um die Verantwortlichkeit geht's auch, nicht total, Führen, sondern auch um verantwortlich sein.
Genau, ja. Und für Mitarbeiter, mit was habe ich es eigentlich zu tun? Was gibt's denn da für Spiele, die da ablaufen und kann ich das irgendwie vielleicht konstruktiv gestalten? Mhm. Also Machiavelli war ein durch und durch positiver, konstruktiver Mensch. Und es ist total spannendes zu lesen. Es ist ein gutes, schönes Buch.
Super geil, Il Principe, der Fürst.
Jawohl.
Lieferbar in verschiedensten Ausgaben.
Gibt's hier alles.
Von Deluxe bis 280 Reklam, also zuschlagen.
Genau, ziehst euch rein.
Ja, super.
Ein zweiter großer Missversteher und nahezu jeder kennt den Knicke.
Der Knicke.
Der Knicke. Ja,
genau. Wie halte ich Messer und Gabel, gell?
Jawohl. Das ist das Erste, woran man denkt, dass man halt gescheit esst.
Ja, ja, genau, ne? Nicht schmatzen.
So, jetzt fällt mir der Luther ein, ja, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmackelt. Ja.
Genau.
So, und dann denkt ihr, nein, laut Knigge nicht. Ja, ja, und gab links.
Aber
und
es ist was ganz anderes gewesen.
Jein. Ja. Adolf Freiherr von Knigge, über den Umgang mit Menschen. Das Buch und der Titel sagt schon, worauf es hinausläuft, nämlich eine ganze Summe unterschiedlichster Menschen und wie man mit denen gut klarkommt, wie man geschmeidiger mit den Leuten umgeht, dass man keinen Stress hat. Mhm. Das war seine Idee. Also eine eigentlich humanistische, aufklärerische Idee. Das Thema aufklärerisch komme ich gleich in einer Minute nochmal drauf. Mhm. Und ein Unteraspekt eines Kapitels des Buches, da geht's drum, wie man sich benimmt, Benimmregeln und auch Etikette bei Tisch. Mhm. Das heißt, das, womit wir Knigge hauptsächlich verbinden, ist ein winziger Teil und tatsächlich der langweiligste. Die anderen Kapitel, ja, wie gehe ich um mit Staatsdienern, ja, mit Schultern, ja, mit diesem, mit jenem, mit einem Vermieter, mit meiner Ehefrau, super praxisnahe Beispiele.
Ist wirklich so praxisnah. Ich habe wirklich volles Gerät. Den Vermieter,
die
Ehefrau und das ist auch alles drinnen, ja, wirklich.
Volles Gerät. Und gleichzeitig auch mit einer so positiven Sichtweise, eben humanistisch. Also vielleicht kennen einige von euch Dale Carnegie, der ist ja auch schon 100 Jahre alt. Ja, Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe oder wie man Freunde findet oder sowas. Und eigentlich ist das die ursprüngliche Version davon. Kurzer Sidestep, den ich angekündigt habe. Fast wäre das Ding auf dem Index gelandet.
Nein.
Weil es der Kirche zu aufklärerisch war. Am Ende gab es zwei, die drüber entscheiden mussten, ja, war 50-50 und der eine hat sich durchgesetzt, ja, und dann kam es nicht auf den Index.
Naja, von Kirchenzeiten wurden jetzt generell nicht unbedingt so wahnsinnig viele gute Entscheidungen getroffen.
Genau.
Das ist,
Ja,
ich glaube, wir haben jetzt als nächstes dann schon wieder so einen missverstandenen Klassiker. Jetzt geht's um den Seitensprung.
Nee,
auch ein missverstandenes Buch, weil man es auch mit einer ganz bestimmten Sache verbindet.
Das Kamasutra, Kamasutram. Kamasutra, ja, beides ist korrekt, von Vatsyayana. Im alten Indien war anders als heute, halt gerade auch vorm Christentum, vor monotheistischen Religionen, die ja eher jenseits orientiert sind, ja, fast alles, was nicht monotheistisch ist, ist ja eher diesseits orientiert und deswegen auch eher sinnenfreundlich, leibfreundlich, frauenfreundlich, genussfreundlich und oft so, dass eine regelrechte Genusskultur sogar mit Lehrmaterial entstanden ist. Mhm. Und in Indien gab es auch eine körperliche Genusskultur und es wurde bereits Kindern und Jugendlichen beigebracht, wie man mit sich selbst und mit dem anderen Geschlecht wohlgefällig umgeht, auf das beide Freude dran haben. Jetzt fällt mir der Begriff geschmeidig wieder ein. Ja, das geschmeidig. Also die Idee ist hier dafür zu sorgen, dass Menschen als Paare gut miteinander klarkommen. Mhm. Und auch da wieder, das Werk von, wahrscheinlich haben die wenigsten von euch das Kamasutra tatsächlich mal durchgelesen. Das Kamasutra ist für die meisten ja als allererste Verbindung im Kopf Sexstellungen.
Ja.
Ja, das Kamasutra durchturnen, so als Späßle.
Ja, ja.
Und ich meine, ja klar, tatsächlich, das kommt in diesem recht großen Werk vor.
Ja.
Da geht es um eine ganze Reihe unterschiedlicher Stellungen und wie sich was anfühlt. Mhm. Aber auch das, also von, keine Ahnung, wie ist es, sieben oder elf Kapitel, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ja, also von den mindestens sieben Kapiteln ist in einem Kapitel ein Unterthema Sexstellungen. Mhm. Und alles andere handelt vom angemessenen Umgang miteinander. Also wirklich
also nicht mal ein Siebtel ist.
Nein, weniger als ein Siebtel, also vielleicht ein Vierzehntel.
Okay.
Ja. Und das andere ist aber, ja, ich meine, außer man steht auf die Bilder, okay, aber das andere ist menschlich noch wesentlich spannender. Ja. Es ist ein super moderner und positiver Paar-Ratgeber. Also manche kennen vielleicht noch The Joy of Sex oder sowas, das war mal vor 30 Jahren interessant. Ja. Das ist viel umfangreicher und wenn ich sage modern, wir leben ja in einer Zeit, in der endlich der Umgang zwischen Mann und Frau ein bisschen gleichberechtigter und feinfühliger ist, auch weil wir uns von dem Christentum ein bisschen mehr entfernt haben, mit Tradition und Sitte, was ich gehört, was ich nicht gehört.
Ja.
Das heißt, wir kommen wieder in Richtung von Freiheiten und Sinnlichkeiten, die mal da waren. Das Coole ist, im Indien dieser Zeit war das nicht nur da und erlaubt, sondern es war Kultur und es gehörte zum guten Ton, dass man sich auskannte. Sich darüber auskannte, wie Beziehungen funktionieren, wie Männer und Frauen einzeln und miteinander funktionieren, in unterschiedlichen Kombinationen. Das ist so ein spannendes, also aufklärerisches Werk. Also auch
wieder total zeitlos.
Ist der Hammer. Ist richtig.
Und ich meine, da wir heute in einer Welt leben, wo es unglaublich viele Singles gibt, die eher auf der Suche sind und die Beziehungen und Ehen alle zerbrechen, wäre das vielleicht
und
auch.
Und selbst dafür sind also Tipps drin.
Ich kann es nur noch mal sagen, bis 18 Uhr bestellt, ist morgen da, Leute.
Es geht schnell. Und also wirklich aus vollem Herzen habe ich die Bücher hier nicht einfach nur, weil da ein paar Missverständnisse im Raum stehen, sondern die sind echt lesenswert. Ich habe die alle gelesen, manche mehrmals. Es ist sogar eines dabei, das ist das von mir am meist empfohlenen Buch meines gesamten Lebens, komme ich nachher drauf.
Mhm.
Ich kann die alle von Herzen empfehlen. Die machen Spaß zu lesen und man lernt wirklich was, was einem im Leben mit den Menschen und zum Verständnis der Welt und der Menschen dient.
Ja, das ist, da sind wir also richtig auf einer Mission hier. Das ist ja
volles Gerät.
Voll. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die klassischen Sachen.
Ja,
und du hast jetzt aber auch Aktuelles eben, wie du gerade angedeutet hast. Du hast sie genannt, die Klassiker der Moderne.
Ja, also natürlich gibt's so viele lesenswerte, tolle Bücher, auch über Menschen und die Welt, gar keine Frage.
Aber tatsächlich bin ich trotzdem dankbar, wenn du da ein paar rausgreifst und sagst, warum die und die gut sind, weil du hast nämlich genau das angesprochen. Es gibt nämlich, wenn du jetzt heute guckst, ich glaube, es gibt nichts mehr als Ratgeber.
Endlos.
Und dann guckst du auf YouTube und dann siehst du, diese 100 Bücher müssen sie gelesen haben für ein gutes Leben und so. Dann stell dir der 100 Bücher vor und dann findest du das nochmal, diese 50 müssen sie gelesen haben, sind aber andere.
Ja,
und wo fange ich denn da an?
Genau bei denen, die wir empfehlen jetzt.
Genau, und deswegen, ihr nehmt gefälligst die wir jetzt empfehlen.
Jawohl, ich gebe gerne gute Gründe dafür.
Ja, genau.
Also jetzt steigen wir gleich ein mit dem von mir am meisten empfohlenen Buch meines Lebens. Kein Scheiß, ich hätte mir da Provision geben lassen sollen. Ich habe dieses Buch in etwa, was haben wir, 30.000 Menschen empfohlen. Das könnte hinkommen. Wenn ich so gucke, durch die Vorträge und meine Lehrtätigkeit, ich habe ein gutes Jahrzehnt Studenten gehabt, denen ich für Masterpsychologie erzählen durfte, wie die Welt und die Menschen funktionieren. Und ich habe meiner gesamten Kundschaft, meinen Studenten, dieses Buch empfohlen, nämlich von Robert Cialdini.
Mhm.
Cialdini, italienisch, stämmig, C-I-A-C-I-A, Cialdini. Ursprünglich Influence, Why and How People Agree to Things, also warum überhaupt und auf welche Art und Weise kommt es zustande, dass Menschen einem Vorschlag zustimmen.
Mhm.
Why and How People Agree to Things. Mhm. Auf Deutsch bisschen kürzer, Psychologie des Überzeugens. Mhm. Ja, das Buch, das ich gezeigt habe auf dem Foto, der Gerd hat schön fotografiert, das ist die Ausgabe von vor 15 Jahren. Mhm. Es gab zwischendrin fürchterlich hässliche Cover. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, inzwischen ist es okay.
Der Ratgeber muss meistens ein hässliches
Cover haben. Fürchterlich. Bei mir war es noch ein Lehrbuch, inzwischen ist es wahrscheinlich unter Ratgeber. Ja. Es ist tatsächlich ein Lehrbuch aus der Sozialpsychologie. Mhm. Innerhalb der Sozialpsychologie, Kommunikationspsychologie haben wir dieses Untergebiet in Kombi mit Motivationspsychologie, wo es um Überzeugung geht. Und der Herr Cialdini ist weltweit die Nummer eins. Ja, der ist Prof für Sozialpsychologie, ja klar, und hat über Jahrzehnte alles, was es zu dem Thema über Menschen überzeugen gibt, gesammelt, Metastudien gemacht, ja, das Ganze nochmal nach wissenschaftlichen Gütekriterien sortiert, durch eine Mehrfaktorenanalyse durchgehaut und kam auf 6 große Faktoren. Das Spannende ist, die kennt jeder, die sind nicht neu. Ja, also um sie mal kurz zu nennen, das ist Reziprozität, also eine Wechselwirkung, wie du mir, so ich dir, wenn man jemand was Gutes tut, dass man was Gutes zurückkriegt. Commitment und Konsistenz, ja, dass man Leute festnagelt und zitiert, dass man sagt, so ist das so, kann ich mich darauf dich verlassen? Ja, dann sagen die ja und dann kann man tatsächlich. Ja, oder soziale Bewährtheit, viele machen es, dann ist es toll. Mhm. Sympathie, wenn man jemand mag, dann gibt man mehr Gefallen. Autorität, da gehorcht man mehr. Knappheit, was knapp ist, ist begehrenswerter. Das ist alles nicht neu. Aber, jetzt kommt der große Punkt. Okay. 2 große Punkte. Das erste, der Einfluss dieser Mechanismen ist riesengroß. Also weit double digit, sagt man in der Forschung. Das heißt, weit im 2-stelligen Prozentbereich ist es wahrscheinlicher, dass irgendjemand was tut, wenn man so einen Mechanismus anwendet, als wenn man es nicht tut. Teilweise 20%, 30%, 40% mehr. Also irre. Mhm. Und das zweite, Cialdini ist ein großartiger Geschichtenerzähler und jetzt zwar nicht auf die nervige amerikanische Art, sondern der beschreibt Forschungssettings, Experimenten-Settings, ja, in denen was untersucht wurde. Und das sind so witzige, coole Situationen. Dieses gesamte Buch liest sich, wie wenn einem ein schlauer, witziger Onkel am Mittagstisch beim Familientreffen geile Anekdötchen erzählt. Okay, ja. Es ist ein Traum. Ja, es macht super Spaß zu lesen. Das es ist voll von Aha-Erlebnissen. Und wie gesagt, am meisten empfohlen in meinem Leben. Lest, wenn er nur eins kauft, kauft das Buch.
Das kommt auf meine Liste.
Yes, please.
Ich kenn's tatsächlich noch nicht.
Yes.
Die anderen beiden Klassiker der Moderne, da bin ich dabei. Die habe ich auch, aber
Cialdini ist ein Traum. Es war auch von allen Büchern, die ich in meinem Studium gelesen habe, ich weiß nicht, es waren bestimmt auch, jetzt nehmen wir nur Psychologie, nehmen wir es vielleicht 200, 300, mit Abstand das geilste Buch. Ja, keine Frage. Voll.
Schöner Tipp, echt.
So, jetzt kommen wir zu was, was manche von euch kennen könnten. Ein Nobelpreisträger. Und zwar der erste, der den, ich weiß, da kann man jetzt streiten, Wirtschaftsnobelpreis, ab wann gab's was, soll man das so nennen, ja oder nein, aber machen wir uns das Leben ein bisschen leichter und pragmatisch. Der erste offizielle Wirtschaftsnobelpreis, den hat der Herr Daniel Kahneman, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, bekommen, der mit seinem Spätzle Tversky bei Psychologen ganz viel geforscht hat, auch wieder darum, wie Menschen die Welt wahrnehmen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und er hat diesen Begriff schnelles Denken, langsames Denken, im Englischen Thinking Fast and Slow, geprägt und ein großes zusammenfassendes Werk über seine Forschung, aber halt auch gut lesbar, rausgebracht, indem er diese beiden Art und Weisen, wie unser Hirn funktioniert, beschreibt. Und die eine Art und Weise ist so ein instinktives, intuitives, schnell auf den Punkt, sofort ein Gefühl im Bauch für oder gegen sein, ja, oder was auch immer. Ja. Das total oft daneben liegt. Und ja, ist leider so. Als Psychologe könnte man jetzt viel drüber sprechen, ja, wann, wo, wie Intuition sinnvoll ist oder nicht. Ich bin auch Schachspieler, ja, und dann.
Ja, die Intuition, wenn man das jetzt mal evolutionär betrachtet, müsste doch eigentlich gut funktionieren. Ja, hier,
ja, selbstverständlich, schnell weg. Wir brauchen super viele Shortcuts und das ist gut so. Ja. Also grundsätzlich ist es mal alles gut so, weil es spart uns Zeit, spart unserem Hirn und dem Organismus Energie, sorgt dafür, dass wir schnell irgendwas tun können. Ja, ja. Ja, Fight-of-Flight-Syndrom ist allerschnellste. Ja. Amygdala drückt aufs Knöpfle und schon geht's los. Ja. Aber das Spannende ist auch die zweite Sicht, das langsame Denken. Mhm. Wenn man es denn tatsächlich einmal gescheit will, wenn man es nicht versaut haben will durch die ganzen Beurteilungsfehler und Fehlwahrnehmungen und so weiter, wie kriegt man es denn hin und wovon hängt es denn ab?
Ja.
Ja, wie geht das Ganze? Das schildert er auch schön. Und er hat halt endlos auch Beispiele, Experimente, die er nennt. Das ist so spannend, witzig, voller Aha-Erlebnisse.
Ja, ich habe das auch sehr gemocht.
Es ist ein Traum. Bernie hat es natürlich schon gelesen.
Fand ich total geil auch, ja.
Es ist ein epochales Werk, weil das lohnt sich noch zu sagen, die gesamte Volkswirtschaft, ja, als jetzt mit anderen Profs und die Lehre, ja, und ich bin ja halber BWLer auch, BWLer, VWLer kaum, die halbe Volkswirtschaft ist ja geprägt vom Homo economicus und vom Homo rationalis, auf gut Deutsch, von der Idee, dass Menschen sinnvoll und vernünftig handeln auf Basis von sachlichen Einschätzungen der Lage. Beides ist Kappes. Ja, also die lernen weder, also die schätzen die Lage nicht sachlich ein, ja, und handeln schon gar nicht vernünftig. Ja. In nahezu allen volkswirtschaftlichen Modellen wird davon ausgegangen, ja, und völlig egal, ob die jetzt links oder rechts oder sonst was ideell sind, das meiste ist wirklich Schmarrn, das ist Kappes. Ja. Und wenn man in die moderne Spieltheorie geht, ja, wo sich Wirtschaft, Mathematik und Psychologie überlagern, ja, wo Kahneman auch voll mit drin ist, da wird es spannend, weil da hat man tatsächlich Erklärungsmechanismen, wovon es denn wirklich abhängt, dass jemand was tut oder nicht tut, irgendwas bereit ist oder nicht bereit. Als Einzelne, als Gruppe, gruppendynamisch, ja, und dann aber auch sozialromantisch innerhalb von unterschiedlichen Milieus und letzten Endes auch in Staaten, als Volk. Und wenn man darauf eine Volkswirtschaft aufbaut, dann hat man halt viel realistischere Szenarien und Möglichkeiten abzuschätzen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, ob es klappt, ob es nicht klappt und so weiter. Ja. Und dafür hat er den Nobelpreis gekriegt. Der hat endgültig mit diesem Quatsch aufgeräumt und hat widerlegt den Homo economicus und den Homo rationalis und stattdessen gezeigt, was, wovon und wie abhängt, auch in einer Gesamtschau mit endlosen Metastudien zu allem, was bei diesem Thema relevant ist. Und seitdem hat eigentlich keiner mehr was dagegen zu sagen, aber leider wird trotzdem noch volkswirtschaftlicher Quatsch gelehrt. Wer gerne ein besseres Verständnis der Welt haben möchte. Es wird uns auch
tatsächlich noch erzählt. Also wir müssen
wird immer noch so getan, ja. Ja,
wir müssen Kredit aufnehmen, wir müssen dann hier die Zinsen senken, damit das Geld in die Wirtschaft fließt und bla 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 bla.
Jetzt wirklich völlig egal, welche Partei.
Runterbeten
müssen. Du hast ja studiert, ja genau.
Im Studium.
Ja, logisch.
Und dann gehen die Zinsen hoch und dann sparen die Leute und bla bla bla. Es ist
von vielen
Faktoren abhängig und von ganz anderen, es greifen ganz andere Mechanismen oft.
Das Spannende ist, das, also jetzt wirklich völlig egal, welche Couleur von Partei, ja, wo ihr dabei seid oder dagegen seid, darum geht's gar nicht. Nee. Es geht darum, dass alle von denen Quatsch predigen und leider auch die Entscheidungen oft auf Basis von Quatsch getroffen werden. Und es gibt aber eine echte und verfügbare, das ist keine Geheimlehre, Rangreihenfolge, worauf und wonach Menschen reagieren. Ja, und auch was Wirtschaft antreibt oder nicht antreibt. Das ist verfügbar, dieses Wissen.
Es wird nur verwendet. Genau. Bleibt nur die Frage, die stelle ich jetzt und dann gehen wir zum nächsten
Buch, ja,
zum nächsten Empfehlungstitel von uns. Warum wird es nicht verwendet, das Wissen?
Das ist noch nicht mal, genau, noch nicht mal bösartig. Nee, das bringt uns zum nächsten Buch auch.
Genau.
Das ist noch nicht mal Bösartigkeit, sondern das ist menschentypisch. Also einmal gleich und gleich gesellt sich gern, ist viel stärker als Opposites Attract. Ja, wir suchen gleichartige Menschen, Menschen, die gleich denken, gleich fühlen, zu gleichen Ergebnissen kommen beim Beurteilen der Welt und beim Beurteilen von anderen Menschen. Und je mehr Masse sich da aggregiert an Menschen, desto stärker wird die Gesamtmeinung. Diese Masse wird in den Medien dann auch nochmal, wenn die Medien ähnlich ticken und Menschen in den Medien, nochmal verstärkt. Und das ist dann die Basis dafür, dass Entscheidungen so getroffen werden. Ja, auf Mehrheitsempfinden, das aber nicht zwingend mit faktisch realen Tatsachen, geschweige denn in einer Rangreihenfolge nach Sinnhaftigkeit, vorher bekannt gewesen wären. So, also so, bringt uns zu dem Buch. Ein Schweizer,
ja,
der Herr Dobelli.
Der Herr Dobelli.
Der ist oft falsch ausgesprochen, weil er da zwei L hat und dann sagen die Leute Rolf Dobelli.
Der Dobelli.
Der Dobelli. Also tatsächlich, weil er halt ein Schweizer ist, ist er der Herr Dobelli. Und die Kunst des klaren Denkens, der hat auch sich erfolgreich ein paar, Nachklapper gemacht.
Ein bisschen bekannter auch.
Ja, weil er
wirklich viele auf dem Schirm, glaube ich.
52. Aber, entweder war es die FAZ oder die Süddeutsche, bin ich mir jetzt nicht sicher. 52 Denkfehler, weil wir 52 Wochen haben.
Hat er jede Woche
einen. Yes, der hat jede Woche einen kleinen Artikel geschrieben. Und der Mann ist ursprünglich Manager. Ja, und dann auch Romanautor und so. Und hat aber als Manager natürlich viel Verantwortung getragen, ja, für Wohl und Wehe von funktionalen Einheiten und dann den gesamten Laden. Und da kann man halt sehr schnell viel Schaden anrichten, wenn man Dinge falsch beurteilt. Und er hat sich tatsächlich, ist einer der wenigen, die sich proaktiv damit auseinandergesetzt haben, was versaut mir und meinen Kollegen die Entscheidungen? Und was gibt uns bessere Qualität in Entscheidungen. Ja, und dann hat er sich tatsächlich mal mit Wahrnehmungsfehlern und mit Beurteilungsfehlern auseinandergesetzt, die in der Psychologie wohl erforscht sind. Ein fürchterlich großes Thema. Ja. Ich habe zu Hause ein Poster mit irgendwie 350 von den Dingern, mhm, und das sind nur die wichtigsten.
Ja, so. Der hat im Kunst des klaren Denkens, hat er die 52, so die, mit denen er angefangen,
jawohl,
hat, diese erste, genau, Serie, und dann gibt es auch noch Ergänzungsbände, die sich dann nochmal mit bestimmten Themen noch, sogar
befassen. Ich glaube noch zwei oder drei, und auch mindestens, die sind lesenswert.
Mindestens noch drei. Es kommt dann so ein bisschen zu einer Überlappung, wenn
genau,
der Art ist.
Und jetzt Thema kommt, jetzt aber kommt der Clou.
Immer noch lesenswert.
Das, was ihm vorgeworfen wurde, nämlich, dass er, ja, also teilweise von Psychologen, von Fachleuten, dass er oberflächlich sei, das ist tatsächlich auch genau der Grund, warum ich ihn empfehle. Weil es ist inhaltlich alles korrekt, was er schreibt. Das ist auf ein bis zwei Seiten, oft sogar mit einer goldigen Veranschaulichung noch, mhm, und schnell erklärt, schnell verstanden. Das kann man als Häppchen im Bus, in der Bahn,
deswegen ja, so beim ist es Essen, auch so schön. Das kannst du,
ja,
dir, das ist die berühmte Couchtischlektüre. Das, ja, kannst,
genau,
du da liegen lassen.
Oder aufs Klo.
Wenn der eine aufs Klo geht, kannst du eins von den Dingern lesen, so ungefähr. Ja,
ja, absolut.
Also das ist wirklich super. Ja? Also
und er hat wirklich von den Hunderten, die es gibt, hat er schon jetzt nicht absolut treffsicher, ja, aber er hat nicht nur die wichtigsten, aber er hat welche, die leicht verständlich sind, die sehr relevant sind, rausgesucht. Das heißt, wenn man seine Immunkraft ein bisschen stärken will, ja, dass man Entscheidungen versaut, ja, ja, dass man die Welt falsch wahrnimmt,
das
dann heißt, ist das, sind das,
das
die,
hast du
die
gut
ersten,
gesagt, weil, ja, man wird da nicht alles dann immer parat haben oder sowas, aber das dürfe ich nicht, weil und so. Mhm. Aber wie du sagst, Immunkraft stärken ist da ein schönes, ja, Schlagwort dafür. Ach,
schön, dass wir drauf kommen. Das ist auch ein Thema unserer, ja, heutigen Sendung. Die Immunkraft gegen Bullshit stärken. Ja.
der Anti-Bullshit-Podcast heute.
Voll.
Wir kommen zum letzten.
Der liegt mir sehr am Herzen. Das ist der Herr Hans Rosling. Ein Gewesener, ja, der ist leider schon gestorben. Ich glaube, der hatte Krebs dann schließlich. Arzt und Professor für internationale Gesundheit in Skandinavien. Und ein seltener Mensch, leider ein sehr seltener Mensch. Und das aus zwei Gründen. Einmal selten, weil er sich einem Thema widmet, dem sich viel zu wenig gewidmet wird. Und zum Zweiten, weil er eine unglaubliche Fähigkeit hatte, das zu vermitteln. Der Herr Rosling mit seinem Buch Factfulness. Also ich weiß gar nicht, ob es das Wort offiziell in der englischen Sprache gibt. Vermutlich hat er diesen Neologismus so geprägt. Also eine Faktenorientiertheit könnte man es im Deutschen nennen. Das ist ja auch nicht wirklich neu. Ja? Also gerade für uns als Deutsche, Homo Fabers, Dichter und Denker und so weiter. Ja, wir hatten ja mal zumindest in der Vergangenheit den Ruf, faktenorientiert und sachlich zu sein. Das, ja, ist nicht mehr so, wie manche sich das vielleicht wünschen. Der Herr Rosling hat wunderbar deutlich an mannigfaltigen Beispielen und in einer, also fast schon Universalschau über die Jahrzehnte, in denen er es gelehrt hat, gezeigt, dass die Welt viel besser dasteht, als man denkt. Also das ist ein Buch nicht für den Optimismus, sondern für den positiven Realismus und gegen den Pessimismus.
Also um Negativität
abzubauen. Absolut. Mhm. Es ist ein Buch, das auf Basis von Fakten beschreibt, ja, in 10 Kapiteln macht er deutlich, wie das funktioniert, dass die meisten Menschen eine negative Weltsicht haben. Das ist natürlich medial auch sehr relevant. Also wenn wir gucken, was bringt Klicks, was bringt
Schlechte
Auflage.
Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser.
Absolut, ja. Unser limbisches System, Kernbereich im Hirn, ist ständig auf der Suche nach Gefahr. Das ist gut so, ja. Da überlebt man mehr, wenn man nicht gefressen wird, irgendwo runterfällt oder sonst was. Ja, im Zentrum hockt die Amygdala, ja, Mandelkern. Wenn die aufs Knöpfle drückt, dann ist das System hurra, voll wach, ja, Adrenalin wird ausgeschüttet, Fight-or-Flight-Syndrom. Das ist genau das, was in uns abgeht. Und durch negative, sensationelle, schlimme Nachrichten wird dieser Effekt natürlich stärker. Mhm. Und wir gucken alle hin. Deswegen gucken die Leute auch auf den Unfall. Ja, sagen wir immer, die Deppen, die sollen dann so langsam fahren und draufglotzen. Mhm. Das ist halt ein Mechanismus, der in uns eingebaut ist, ja, der an sich Überlebensfähigkeit deutlich steigert, der aber heute oft nervt. Mhm. Und der dazu führt, dass man die Welt teilweise komplett falsch wahrnimmt.
Ja, und dadurch natürlich auch schlechte Entscheidungen trifft.
Krass. Sowas von.
Bei der Wahl.
Sowas von. Ja, aber auch wirklich im internationalen Miteinander, wenn große Entscheidungen, ja, getroffen werden, ja, was für Projekte gefördert werden und welche nicht, mhm, wo es wirklich darum geht, Milliarden und hunderte Milliarden zu allokieren, mhm, geht es halt oft danach, wo welche Gefühle, ja, medial vorbereitet und dann durch ein Pareto nochmal getriggert, stärker hervorgerufen werden, ja, und dann hat es nicht zwingend damit zu tun, ja, als Wirtschaftler würde ich jetzt sagen, wo der größte Return on Investment ist, mhm, das heißt, dass das Geld, das man einsetzt, mhm, den besten Nutzen, mhm, bringt für die Gesamtmenschen, ja, philosophisch bin ich Utilitarist, mhm, das wäre die Idee des Utilitarismus, dass man das Zeug so einsetzt, dass es am meisten bringt,
ja,
Das wird leider so gut wie nie gemacht. Und Rosling ist jemand, der genau dafür sein Leben lang gekämpft hat. Der kämpft dafür, Menschen zu zeigen, wie man die Welt besser verstehen kann. In diesem Buch gibt er einen wunderbaren Überblick darüber, wie das geht. Hat auch ein paar TED-Talks gemacht, aber es lohnt sich wirklich vertieft in das Buch reinzugucken, weil das hinterlässt positive Spuren fürs Leben. Das verändert die Sicht auf die Welt dauerhaft. Ich empfehle dieses Buch.
Pete, das war großartig, wie wunderbar uns du jetzt diese Bücher hier vorgestellt hast. Ich habe sofort Bock, alles nochmal durchzulesen, yes. Die ich schon kenne und die ich noch nicht kenne auch. Mega geil.
Und ich bin leidenschaftlich bewegt bei Sachbüchern. Das sind Bücher, bei denen es natürlich um ernste Themen geht. Es geht um Menschen, es geht um die Welt, es geht um Wahrnehmung und wie man geschmeidiger miteinander umgeht. Ja. Aber die machen echt Spaß zu lesen.
Das ist das, was ich jetzt auch wahrgenommen habe, dass man da eigentlich wirklich auch...
Voll.
Es ist nicht irgendwie, ich muss jetzt ein Schulbuch lesen, um dann besser irgendwas zu verstehen, sondern es ist wirklich amüsant. Gute Lektüre für Sonntagnachmittag.
Ja? Und das Beste, das gibt's hier im Laden.
Alles lieferbar. Bis 18 Uhr bestellt am nächsten Tag da. In diesem Sinne, lieber Pete, vielen, vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
Ich sag ciao und bye bye, euer Bern.
Jo, servus, macht's gut. Viel Spaß beim Lesen.